Du beginnst dein Buch ja unter anderem mit der Geschichte von George Floyd, der im Jahr 2020 von amerikanischen Polizisten, namentlich Derek Chauvin, getötet wurde. War der Mord und die darauf folgenden Proteste gegen Polizeigewalt auch eine von deinen zentralen Motivationen oder was hat dich zu Beginn bewegt, dieses Buch zu schreiben?
Der Tod von George Floyd ist in meinem Buch eher nur, sag ich mal, so ein kleiner Startschuss dafür, um einzuordnen, warum wir überhaupt über dieses Thema reden. Denn letztendlich hat dieser Tod von George Floyd in den USA dafür gesorgt, dass wir letztes Jahr auch in Deutschland erstmals in einer sehr, sehr breiten Dimension über dieses Thema Rassismus, Polizeigewalt, rassistische Polizeigewalt diskutiert haben. Und letztendlich ging es dann auch bei diesen Protesten gar nicht mehr um die Situation in den USA, sondern es ging um all das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch in Deutschland passiert ist und was Menschen mit Migrationsgeschichte oder auch einfach Menschen, die aufgrund ihrer vermuteten Herkunft von Rassismus betroffen sind, seit Jahren und Jahrzehnten in Deutschland beobachten und berichten.
Dein Buch trägt ja auch den Untertitel »Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei«. Wieso ist die Unterscheidung hier deiner Meinung nach wichtig?
Ja, also grundsätzlich ist es erstmal wichtig zu unterscheiden, dass es in der Polizei das Problem gibt, dass dort durchaus auch Menschen mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild, die auch den Staat als Konstrukt, so wie er jetzt ist, und die Demokratie an sich ablehnen, darüber hinaus aber ja auch wir in der Gesellschaft das große Problem haben, dass wir Rassismus, also die Abwertung, die Ungleichbehandlung von Menschen aufgrund ethnischer Merkmale aufgrund vermuteter Herkunft ganz oft gar nicht erkennen, wenn sie nicht in dieser Extremform als Rechtsextremismus, als Neonazismus daherkommen. Und das betrifft zum einen Alltagsrassismus, das betrifft institutionalisierten Rassismus. Und da ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass nicht jedes Mal der ganz, ganz große Nazi-Skandal bei der Polizei gegeben sein muss, um trotzdem sagen zu können, dass es da ein Rassismusproblem und auch eventuell einen Rassismusskandal gibt.
Du beginnst deine Schilderung zu Rassismus in der deutschen Polizei etwa in den 1990er Jahren mit dem Hamburger und später dann dem bundesweiten Polizeiskandal. Denkst du, dass das Problem damals zum ersten Mal öffentlich wurde oder gab es bestimmte Faktoren, die dann zu einem massiven Anstieg so rassistischer Vorfälle in der Polizei beigetragen haben?
Die Situation in den 1990er Jahren ist ja eine relativ ähnliche zu der Situation, wie wir sie jetzt heute haben. Man hat damals aufgrund gewisser Fluchtbewegungen Anfang der 90er und auch aufgrund verschiedener Spätfolgen der Wiedervereinigung ja eine sehr, sehr große gesellschaftliche Tendenz nach rechts in Deutschland gehabt. Damals waren dann auch die Republikaner sehr stark. Das ist eine ähnliche Situation, wie wir sie in den letzten 5 Jahren in Deutschland erlebt haben, was den gesellschaftlichen Rechtsruck angeht. Und letztendlich finde ich, dass sich sehr, sehr deutliche Parallelen aus den 1990ern und der jetzigen Situation zeigen. Also es gab auch davor natürlich andere rechte Skandale in der Polizei, aber damals ist das zum ersten Mal so flächendeckend breit diskutiert worden. Da sind zum ersten Mal wirklich an aller Orten diese Berichte aufgekommen, so wie wir es halt jetzt auch in den letzten 2, 3 Jahren in Deutschland gesehen haben, sei es ob in Hessen oder Nordrhein-Westfalen. In Sachsen, in all diesen Orten gab es dann auch jetzt im letzten Jahr Fälle, so wie wir es in den 90er Jahren gesehen haben.
Aber würde das jetzt heißen, dass es in den 90ern schon mal die Chance gab, das Thema weiter in der Diskussion zu halten und diese Chance eventuell nicht genutzt wurde, wenn wir jetzt wieder quasi vor der gleichen Situation stehen?
Das ist auf jeden Fall eins der zentralen Probleme. Wir könnten in dieser gesamten Diskussion mindestens 3 Jahrzehnte weiter sein. Das erkläre ich ja auch am Beispiel des Hamburger Polizeiskandals, der ja sehr umfangreich versucht wurde aufzuarbeiten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er so umfangreich aufgearbeitet wurde, aber es gab zum Beispiel auch diesen Untersuchungsausschuss, der am Ende einen knapp 1200 Seiten Abschlussbericht geschrieben hat, in dem Dutzende Seiten sich über falsch verstandene Kollegialität und übertriebenen Chorgeist in der Polizei drehen, also Themen, die wir heute diskutieren. Und ganz am Ende lautet halt auch das Fazit, dass eins der zentralen Probleme dabei ist, dass bei der Betrachtung dieser Situation viel zu oft davon gesprochen wird, dass es sich um Einzelfälle handelt und diese strukturellen Missstände dahinter nicht gesehen werden. Das ist 1:1 der Wortlaut, den wir in den letzten 1, 2 Jahren wieder gehört haben.
Am 16.06. tagt ja erneut die Innenministerkonferenz. Diese beschäftigt sich ja zentral mit der inneren Sicherheit und dient aber auch im Speziellen dazu, die verschiedenen Behörden für Inneres, denen ja auch die Polizei unterstellt ist, zu koordinieren. Grundsätzlich wäre sie also der richtige Ort, um so ein größeres Rassismusproblem in der deutschen Polizei zu thematisieren. Hat sich die Konferenz in der Vergangenheit schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt oder glaubst du, es könnte bald auf die Agenda kommen? Eventuell jetzt auch im Hinblick auf das, was die letzten Tage in Hessen passiert ist.
Die Innenministerkonferenz wäre, naja, komplett am Ziel vorbei, wenn es dort nicht zumindest thematisiert würde. Die Frage ist allerdings, wie es thematisiert wird. Und das haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass dort auf der Innenministerkonferenz das, was bekannt war, so wie wir es jetzt auch sonst als klare Kommunikationsrichtung kennen, als Einzelfälle geframed wurde, dass die strukturelle Dimension, bei der es nicht darum geht, wie viele Fälle es sind, sondern da geht es darum, welche Strukturen hinter dem Problem sorgen dafür, dass Polizisten sich im Dienst wohlfühlen, sicher fühlen, solche Aussagen, rassistische Aussagen oder rechtsextreme Aussagen untereinander zu tätigen. All das wird dort ausgeblendet, das wurde in der Vergangenheit ausgeblendet. Wir hatten vor 2 Jahren bei der Innenministerkonferenz den Fall, dass dort hinter verschlossenen Türen ja, der Innensenator Berlins anscheinend hart dafür angegangen wurde, dass er dieses Antidiskriminierungsgesetz mit auf den Weg gebracht hat, dass es erleichtern soll, bei diskriminierenden Kontrollen oder bei diskriminierendem Verhalten von Polizisten Recht zu bekommen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr skeptisch, was dabei rauskommen wird.
Dann würde ich gerne nochmal einen Blick in die USA werfen. Ich habe ja George Floyd vorhin schon mal angesprochen und die seinem Tod folgenden Black Lives Matter-Proteste, deren zentrales Thema ja vor allem auch rassistische Strafverfolgungsbehörden waren. Und eine ihrer zentralen Forderungen war ein Defund the Police, also eine Definanzierung der Polizei. Dabei geht es nicht unbedingt darum, einfach die Behörden nur zu verkleinern, sondern vor allem die Mittel, die in die Militarisierung der Polizei gesteckt wurden, vermehrt in Sozial- und Stadtteilarbeit zu investieren. Die Ausgangslage ist ja hier mit Sicherheit eine andere. Die deutsche Polizei ist nicht im gleichen Maß hochgerüstet wie die amerikanische, auch wenn es solche Tendenzen mittlerweile gibt. Glaubst du, die Forderung ließe sich trotzdem sinnvollerweise auch auf Deutschland übertragen?
Die Forderung nach einer Demilitarisierung der Polizei beziehungsweise nach einer Rückkehr der Polizei hin zum, in Anführungszeichen, Sozialarbeiter lässt sich natürlich auch in Deutschland führen. Das sind auch Debatten, die wir gerade in den Anfängen der Bundesrepublik geführt haben. Damals war die Gewerkschaft der Polizei eine der zentralen Figuren, die gesagt haben, wir müssen den Polizeiberuf als Sozialarbeiter verstehen. Die haben damals sogar Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen den Plan, Polizisten mit Handgranaten auszustatten. Und mittlerweile haben wir zumindest im sächsischen Polizeigesetz jetzt wieder die Befugnis, dass Polizisten im Zweifelsfall solche Waffen verwenden können. Und wir haben in verschiedensten Ländern gerade eine Tendenz zu einer Militarisierung, zu einer Abkopplung der Polizei von der Gesellschaft. Und dementsprechend ist das eine zentrale Debatte, die wir führen müssen. Was für eine Polizei wollen wir da haben? Wollen wir diese als Law-and-Order-Behörde verstehen? Wir haben jetzt in Hamburg das Beispiel, dass da eine auch extrem hochgerüstete Einheit geschaffen wird, die im alltäglichen Polizeieinsatz sein soll, die nicht erst für extreme Einsatzlagen ausrückt, sondern auch mit Streife fährt und im Zweifelsfall so auch Bürgerinnen und Bürgern begegnet und das Bild der Polizei prägt. Und das hat auch was damit zu tun, welche Mittel die Polizei wie verwendet.
Was ja auch häufig in der Debatte aufkommt, ist die fast schon mantraartige Wiederholung, dass ja die Polizei auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft darstellen sollte. Teilweise dient die Aussage direkt zur Legitimierung von sogenannten Einzelfällen. Wieso ist deswegen diese Aussage vom Spiegelbild der Gesellschaft mit Vorsicht zu genießen?
Sie ist allein deswegen schon mit Vorsicht zu genießen, weil das niemals der Anspruch einer Polizei sein kann. Also eine Polizei darf kein Spiegelbild der Gesellschaft sein. Eine Polizei existiert ja, weil es in einer Gesellschaft auch Teile gibt, die möglicherweise gewalttätig sind, die möglicherweise kriminell sind. Und es kann ja auch keine ernsthafte Forderung sein, dass wir in der Polizei ebenso viele Kriminelle haben sollten wie in der Gesellschaft. Das geht einfach am Anspruch einer Behörde, die mit derartigen Machtbefugnissen, Kontrollbefugnissen und auch mit einem Anspruch an ihre Arbeit ausgestattet ist, vorbei. Und zugleich ist natürlich auch, wenn wir jetzt einfach nur uns den Ist-Zustand betrachten, das vermessen zu sagen, die Polizei sei ein Spiegelbild der Gesellschaft. Allein wenn man sich anguckt, wie der Frauenanteil in der Polizei ist, auch wie Bildung innerhalb der Polizei verteilt ist, entspricht das in keinem Maße dessen, was die deutsche Gesellschaft so abbildet.
Es gibt ja durchaus die gewisse Sensibilität für rechtsextremes und rassistisches Gedankengut in der Polizei, gerade auch in der Ausbildung. Du erwähnst auch in deinem Buch verschiedene Maßnahmen, die damit Anwärtern getroffen wurden, die sich durchaus positiv ausgewirkt hätten, wie zum Beispiel Antidiskriminierungstrainings und vergleichbare Sachen. Wieso schaffen die es trotzdem nicht, eine Behörde zu schaffen, die da deutlich sensibler ist?
Ja, das größte Problem ist meiner Erfahrung nach, und das ist auch das, was mir sowohl Ausbilder gesagt haben, als auch aktive Polizisten, dass der Wechsel von der Ausbildung in die Praxis einen enormen Effekt hat. Also ein Polizeiausbilder beschreibt das immer mit den Worten, dass er seine Studierenden gar nicht mehr wiedererkennt, wenn die vom ersten Praktikum zurückkommen, dass sie auf einmal so reden, als hätten die 20, 30 Dienstjahre im Brennpunktviertel auf dem Buckel. Und letztendlich hat das damit zu tun, dass ab diesem Moment Polizei maßgeblich davon lebt, dass so ein gewisses ritualisiertes Selbstverständnis durch Dienstältere vorgelebt und übernommen wird. Also, dass man da vorgelebt bekommt, ich zeige dir jetzt mal, wie die Realität aussieht. Und es ist ja schön, wie das alles in der Theorie festgeschrieben ist, aber wir machen das halt hier so. Und dazu gehört dann auch natürlich, dass dann ein gewisser Duktus im Zweifelsfall akzeptiert wird, wenn der von Älteren so vorgegeben ist. Und das ist ja eins der zentralen Probleme, dass viel zu wenig widersprochen wird innerhalb der Polizei. Und je mehr Respekt, Achtung, Hochachtung gegenüber denen da herrscht, die schon lange dabei sind, umso größer ist natürlich auch das Problem, dass im Zweifelsfall rassistische, abwertende Denkmuster und oder auch Handlungsmuster blind übernommen werden.
Wir haben ja vorhin schon mal kurz die Innenministerkonferenz angesprochen, die Möglichkeit hätte oder die ein Ort wäre, um die Debatte um eine andere Polizei zu führen. Aber an welchem Teil dieser Gesellschaft müsste man denn sinnvollerweise die Debatte um eine andere Polizei führen, um da wirklich zu Konsequenzen zu kommen?
An einen wichtigsten Teil, also eigentlich den wichtigsten Teil dieser Debatte muss nicht die Polizei führen, sondern den müssen wir als Gesellschaft führen. Das ist eins der zentralen Probleme, das wir immer wieder sehen. Wenn wir die Polizei kritisieren, heißt es, da würden Menschen der Polizei in die Arbeit reinreden, die nichts davon verstehen. Aber genau darum geht es. Die Polizei muss von Menschen kontrolliert werden, die nicht in der Polizei sind. Und die Polizei ist ja auch kein Selbstzweck. Die gibt es ja nicht, weil sie geben muss, sondern wir haben als Gesellschaft uns eine Polizei gegeben, über die wir Dienstherr sind, um das mal so ganz behördlich zu benennen. Und als Dienstherr haben wir zu entscheiden, wie die Polizei aussieht, ob wir eine militärisch anmutende Polizei haben wollen, ob wir eine Law-and-Order-Behörde haben wollen oder ob wir jetzt, wie das zum Beispiel auch in Bremen der Fall ist, eine Behörde haben wollen, die weniger Befugnisse hat als in der Vergangenheit, die auch sich wieder mehr auf soziale Interaktion konzentrieren sollte. Deswegen, wir dürfen die Polizei da auch nicht allein lassen mit dieser Debatte. Letztendlich haben wir da zu entscheiden, wie das aussehen sollte.
Inwieweit wäre es denn deiner Meinung nach wichtig, dass wir noch die von dem Rassismus tatsächlich Betroffenen stärker in die Debatte mit einbinden?
Das ist ja im Prinzip der wichtigste Faktor. Wir können in dieser Debatte Jahre weiter sein, wenn wir den Menschen zuhören würden, die seit Jahren das berichten, was letztes Jahr bei den Black Lives Matter-Protesten zum ersten Mal auf einer Bühne vor Zehntausenden erzählt wurde. Diese Berichte sind ja nicht neu. Auch als Paradebeispiel, wenn wir uns den NSU angucken. Es gab 5 Jahre, bevor der NSU sich selbst enttarnt hat, Demonstrationen, in denen gefordert wurde, es soll kein weiteres Todesopfer geben, in denen darauf hingewiesen wurde, dass rassistische Motive hinter der Tat stecken könnten, aber das hat sich größtenteils einfach in migrantischen Communities abgespielt, wurde flächendeckend kaum beachtet. Erst als jetzt mit Walter Lübcke ein Repräsentant des Staates durch rechte Gewalt getötet wurde, diskutieren wir in Deutschland auf einmal flächendeckend eine rechte Gefahr oder eine rechtsextreme Gefahr. Also das ist ja ein grundsätzliches Problem, dass wir in Deutschland Minderheiten oder Marginalisierten viel zu wenig zuhören.